Sie haben in Ihrem Gespräch eben die drei Formen des Antisemitismus genannt, die für Sie am deutlichsten sind aktuell und die an verschiedenen Orten unterschiedlich stark, aber dennoch gleichzeitig auftreten, den sogenannten typisch deutschen Antisemitismus, den Antisemitismus von links und von MuslimInnen, also den islamischen Antisemitismus. Also um das ein bisschen vielleicht nicht zu groß zu machen, welchen Antisemitismus sehen Sie denn in Berlin, wo Sie wohnen, und welchen in Freiburg, wo wir gerade sind, denn am akutesten?
In Berlin auf jeden Fall den muslimischen Judenhass und den linksextremen Judenhass. Wir beobachten ja seit dem 7. Oktober, dass da alle Dämme gebrochen sind. Ob das beispielsweise dann das spontane Feiern von Abschlachten von Juden am 7. Oktober in Israel gewesen ist, wo dann eben die Neuköllner Sonnenallee das tatsächlich gefeiert hat und ja zu weiteren Massakern und Morden aufgerufen hat, beziehungsweise die gut geheißen hat. Wir beobachten an den Universitäten in Berlin, dass dort keine pro-palästinensischen Proteste stattfinden, sondern in den allermeisten Fällen israelfeindliche und antisemitische Proteste. Und das ist ja das Thema oder die Gefährdung, die die jüdische Gemeinschaft am meisten umtreibt, was natürlich nicht bedeutet, dass es nicht den biodeutschen, klassischen, rechtsextremen Judenhass gibt. In Berlin, den gibt es nach wie vor. Und natürlich gibt es auch noch, das ist leider alles koexistent, auch eine AfD, die autoritär ist, die antidemokratisch ist, die bezüglich der Gedenkkultur in diesem Land im allerhöchsten Maße problematisch ist. Ja, und wo jeder Demokrat nur sagen kann, Gott behüte, dass diese Partei auch nur ein bisschen Einfluss oder Macht bekommt. Ja, das ist leider alles koexistent. Aber um genau zu antworten, in Berlin auf jeden Fall der muslimische Judenhass und der linksextreme Judenhass, zumindest seit dem 7. Oktober. Freiburg, da muss ich wirklich passen. Ich bin immer ein Fan davon zu sagen, wenn man von einem Thema keine Ahnung hat. Ich bin in Freiburg erst das dritte Mal und kenne mich ja bezüglich der Stadt nicht wirklich aus, was mir aber zurückgespiegelt wird auch von den Gemeindemitgliedern und was ich ein bisschen mitbekomme über die ja, Berichterstattung auch der jüdischen Allgemein, aber da bitte kein Anspruch auf Vollständigkeit, ist schon, dass es auch hier eine sehr aktive anti-israelische, israelfeindliche und in vielen Punkten auch immer wieder antisemitische Bewegung gibt, ob das Palästina spricht ist oder andere Aktivisten, die sich pro-palästinensisch nennen, in den allermeisten Fällen aber anti-israelisch sind und auch antisemitisch.
Sie haben es im Gespräch vorhin ein bisschen angerissen. Wie sieht denn die Lebensrealität für jüdische Menschen und jüdische Familien nach dem 7. Oktober konkret aus?
Ja, also man muss dazu sagen, das antisemitische Grundrauschen in Berlin und auch in Deutschland generell war ja schon vor dem 7. Oktober sehr, sehr hoch. Aber seit dem 7. Oktober sind da nochmal mehr alle Dämme gebrochen, der Antisemitismus, ob das der linksextreme muslimische oder eben rechtsextrem biodeutsche Antisemitismus ist, der ist nochmal ja, von den Fallzahlen her durch die Decke gegangen. Viele junge jüdische Familien in Berlin berichten uns davon, dass sie schon diese Überlegung vor dem 7. Oktober hatten, dürfen wir denn, können wir denn überhaupt noch Kippa oder andere jüdische Symbole in der Öffentlichkeit tragen. Wenn ich mit jüdischen Familien in Berlin spreche, da sagen die allermeisten, nein, wir sprechen nicht mehr Hebräisch in der U-Bahn, das ist zu gefährlich, es kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Ja, wir überdecken die Kippa eben mit einer Basecap, weil es zu gefährlich ist. Und das sollte wirklich jeden Demokraten umtreiben, denn wir haben ein von der Verfassung garantiertes Recht auf Religionsfreiheit. Und wenn das die jüdische Community nur noch auf dem Papier leben kann, dann ist das ein großes Problem für die jüdische Community, aber auch für die Demokratie an sich.
Stichwort Religionsfreiheit. Sie haben deutsche Muslime angesprochen, von denen ja auch Antisemitismus ausgeht, der vielerorts leider kleingeredet wird oder beschönigt wird. Und Sie haben ja das ein Tabu genannt, über muslimischen Antisemitismus überhaupt zu sprechen. Was sind denn die Konsequenzen eines solchen Tabus und woran fehlt es, dass es so ist, wie es ist?
Ja, das ist tatsächlich immer noch tabuisiert, das Thema muslimischer Judenhass offen und ehrlich anzusprechen. Es kommt dann reflexhaft, ich schreibe seit ungefähr 10 Jahren über dieses Thema, reflexhaft die Rückmeldung, das kannst du doch nicht sagen, du betreibst das Geschäft der AfD oder das Geschäft anderer Rechtsextremisten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir dieses Thema und auch dieses Problem nicht den Extremisten überlassen dürfen. Die AfD ist nur so stark oder unter anderem so stark, weil unter anderem auch dieses Thema unter dem Teppich gekehrt wurde, eben nicht klar adressiert wurde. Und das ist eine Kernaufgabe jedes Demokraten, ein Problem offen und ehrlich und klar zu benennen, weil nur dann können wir auch Lösungsvorschläge erarbeiten. Und das kennt man vielleicht auch aus dem privaten Bereich. In dem Moment, wo ein Problem da ist, aber man das verschweigt, ist das vielleicht im ersten Moment eine zufriedenstellende Lösung. Aber mittelfristig kommt dieses Problem zurück und zwar mit doppelter Wucht. Und das muss jeder Demokrat angehen, sonst wird das Problem immer größer. Und das sehen wir gerade.
Problem angehen, sollte man meinen, dass es über Berichterstattung eigentlich funktionieren können. Stichwort Berichterstattung über Israel und den aktuellen Krieg in Gaza aufgrund des 10. Oktober. Sie sagten, dass viele Nachrichtenagenturen bzw. viele Medienanstalten anti-israelischen Narrativen folgen. Sie haben aber auch, also neben der Jüdischen Allgemeinen, selbstverständlich die NZZ als gutes Gegenbeispiel genannt. Was macht denn die Neue Zürcher Zeitung besser als viele unserer Kolleginnen?
Ja, ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass die NZZ sehr gut über Israel und den Nahostkonflikt und den Krieg gegen die Terrororganisation Hamas in Gaza berichtet, genauso wie die Jüdische Allgemeine auch und wie die Welt und die Bild auch. Dann wird es schon relativ eng oder sehr, sehr eng. Was macht die NZZ richtig? Sie berichtet gar nicht unkritisch gegenüber Israel, gegenüber der israelischen Regierung und gegenüber das israelische Militär. Wäre ja auch schräg, wenn es auf dieser Welt 200 Staaten gäbe. Nur Israel macht alles richtig. Wenn wir uns aber die Berichterstattung der NZZ als Großes und Ganzes anschauen, also das größere Bild sozusagen, da bekommt man schon den Eindruck und die feste Überzeugung, dass die Redakteure wissen, wovon sie schreiben, nämlich, dass dieser Krieg intendiert wurde und auch vom Zaun gebrochen wurde, natürlich von der Terrororganisation Hamas mit freundlicher Unterstützung des Irans und dass Israel sich gegen diesen Krieg wehren muss. Sonst gibt es einen 2., einen 3. und einen 4. 7. Oktober und das hat die Hamas auch so deutlich gesagt. Terroristen sind sehr ehrlich. Die haben gesagt, in dem Moment, wo wir den 2. 7. Oktober begehen können, machen wir das. Und unser primäres Ziel ist es, Israel auszulöschen und jeden Juden weltweit. Und das hat die NZZ verstanden, dass Israel das völkerrechtlich verbriefte Recht hat, dagegen vorzugehen.
Und was müsste sich denn ändern, dass beispielsweise, haben Sie den Spiegel genannt, der ein linkes Publikum maßgeblich irgendwie bespielt, aber auch eben anti-israelischen Narrativen folgt. Was müsste sich ändern, dass mehr Medienanstalten ihre Arbeit, sage ich jetzt mal ganz frech, vernünftig machen?
Naja, wir Journalisten haben ja die Aufgabe zu schreiben, zu berichten, zu senden, was ist und abzubilden, was ist. Und ich habe natürlich auch viele Kontakte zu Journalistenkollegen in Deutschland und möchte gar nicht jetzt in dieses Fahrwasser des Journalisten-Bashings oder des Bashing des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geraten, aber wir müssen schon auch den Finger in die Wunde legen, selbstkritisch. Und ich kann nur sagen, eine notwendige Voraussetzung über eine gelungene Berichterstattung, egal welches Thema ist, ist, dass man seinen Gegenstand versteht. Und wenn ich mit Journalistenkollegen spreche, kommt häufig irgendwann die Rückmeldung oder irgendwann im Verlauf des Gesprächs wird klar, dass diejenigen, die über Israel schreiben, noch nie in Israel waren. Und das ist schon eine zwingende Voraussetzung, dass man zumindest ein bisschen Ahnung hat von dem Land und auch ja, die Pluralität der Leute in dem Land kennt und dann eben auch abbildet in der Berichterstattung.
Sie haben es kurz angerissen, die AfD, haben Sie vorher auch gesagt, ist eine Partei, die kein bisschen Einfluss kriegen sollte. Können Sie noch mal erläutern, weshalb?
Ich halte in der Tat die AfD für hochgefährlich, für antidemokratisch, für totalitär, die nicht ohne Grund auch sehr, sehr eng an der Seite des Kremls und Russland steht. Ja, immerhin derjenige Staat und derjenige Politiker, sprich Putin, der den Angriffskrieg, den Vernichtungskrieg gegen die Ukraine vom Zaum gebrochen hat. Ich halte diese Partei für hochgefährlich. Sie ist wirklich im Kern antidemokratisch. Sie möchte diese Demokratie abschaffen. Sie kann nicht viel anfangen mit dieser Demokratie. Sie möchte ein anderes Deutschland. Sie möchte auch ein Deutschland, wo andere, Andersdenkende keinen Platz haben. Und wir müssen diese Politiker schon bei Wort nehmen. Die sagen, was sie denken. Ein Björn Höcke, ein Alice Weidel oder auch ein Maximilian von Krah, Spitzenkandidat gewesen bei der Europawahl, der gesagt hat, ja, dass das, was die Wehrmacht getan hat, alles halb so wild gewesen sei und dass nicht jeder in der Wehrmacht und in der SS ein Verbrecher gewesen sei. Und ja, da sind sie schon sehr, sehr ehrlich und das kann jeder Demokrat nur verurteilen und vor dieser Partei warnen, genauso wie vor Äußerungen hinsichtlich der Gedenkkultur in diesem Land. Also wer sagt, dass die Erinnerung oder dass die Shoah in der deutschen Geschichte nur ein Vogelschiss gewesen sei, der darf niemals ein Stück Verantwortung in diesem Land übertragen bekommen.
Wir hatten es eben gerade von der schwierigen Situation für jüdische Menschen, der Berichterstattung, die überwiegend anti-israelisch ist. Gerade Dreiland ist ja ein kleiner Sender mit vorwiegend auch linken Hörenden. Gibt es vielleicht etwas, was unsere HörerInnen machen können, um die Situation wenigstens im Kleinen etwas zu verbessern?
Ich würde mir wünschen, von meinen Journalistenkollegen, aber dann in dem Fall auch von ihren Hörern und von jedem Deutschen in diesem Land, dass er sich mit dem Gegenstand, über den er sich äußert, dass er diesen Gegenstand auch beherrscht. Und wenn wir es ganz konkret machen, dass auch Ihre Hörer dann vielleicht, wenn sie eher aus dem linken Bereich stammen, vielleicht mal genau hingucken, vielleicht auch mal genau mitlaufen bei sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen und dann auch mal das Ganze aus der Brille betrachten, ob es da wirklich um die desaströse, schlimme und verurteilenswerte Lage der Zivilbevölkerung in Gaza geht oder ob da nicht en gros der Hass auf Juden, der Hass auf Israel im Vordergrund steht. Und ich laufe bei diesen Demonstrationen, zumindest in Berlin, sehr häufig mit. Letzteres ist der Fall. Und da kann man nicht von pro-palästinensisch reden. Es kommt doch auch keiner auf die Idee, bei einer NPD-Demo zu sagen, das ist eine pro-deutsche Demo.